Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Herzlich willkommen. In Europa herrscht im Moment eine seltene Einigkeit, was wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland betrifft. Auch kulturelle Boykotte werden gefordert bzw. werden schon verhängt. Wie Festivals mit der Frage nach dem künstlerischen Bann umgehen, dazu gleich mehr. Wie umgehen mit russischen Filmen? Diese Frage beschäftigt derzeit in Anbetracht des Krieges in der Ukraine auch viele Festivals. Viele von ihnen boykottieren russische Filme. Allerdings wird die Frage, was ein Boykott genau bedeutet, nicht immer eindeutig beantwortet. Und manchmal liegen scheinbar gegensätzliche Positionen auch gar nicht so weit auseinander. Christian Berndt über die Boykottdebatte bei europäischen Filmfestivals.
Mitja und Andrei geben sich Halt. Die Zwillinge quälen sich durch die Pilotenausbildung in der Armee, aber nun treffen sie eine Entscheidung. Das russische Drama Brother in Every Inch lässt eine pazifistische Haltung anklingen, in der fast eine Ahnung vom kommenden Kriegsunheil durchscheint. Der Film lief im Februar auf der Berlinale. Ob man ihn jetzt noch zeigen würde? Einige europäische Filmfestivals boykottieren inzwischen russische Filme.
In Lithuania we were the first to announce that we are taking out the Russian films from the program.
Der Leiter des Filmfestivals von Vilnius, Algirdas Ramaška, sagt, man habe als erstes Festival in Litauen russische Filme aus dem Programm genommen. Die Entscheidung sei zwar sehr radikal,
but in these times when the Russian bombs killing innocent children and people,
aber in einer Zeit, in der russische Bomben Kinder töten, könne man nicht russische Filmkunst zelebrieren. Der Programmdirektor des Filmfestivals für den osteuropäischen Film in Cottbus, Bernd Buder, hingegen würde russische Filme einladen.
Wir haben Kontakt mit vielen russischen Filmschaffenden, die sich positioniert haben gegen Putin. Ich sehe auch das Problem, dass viele ukrainische Filmemacher haben. Sie sitzen im Bombenhagel, die russischen Filmemacher haben es relativ bequem, weil sie nicht auf dem Kriegsschauplatz sitzen. Trotz alledem bin ich der Meinung, ein Filmfestival, gerade wie das Filmfestival Cottbus, ist dem Dialog verpflichtet. Und da ist es doch interessant, auch russische Filmemacher zu Wort kommen zu lassen, die sich gegen den Krieg positionieren.
Aber auch Buder will den russischen Film derzeit nicht feiern.
Also ich hätte auch Schwierigkeiten, wenn wir einen russischen Film im Wettbewerb hätten, der sich nicht mit dem Krieg beschäftigt und der würde dann den ersten Preis gewinnen. Sowas sollte man im Moment verleihen, weil das würde ja wirklich nicht nur den Film feiern und den Macher dieses Films, sondern auch das Land, in dem er entstanden ist. Da gehe ich d'accord mit dem Leiter des Vilnius Festival, dass man das nicht machen kann.
Auch Sabine Gewitz-Reuter, die Co-Leiterin des Crossing Europe Filmfestivals in Linz, findet einen generellen Boykott falsch. Wenn ukrainische Filmschaffende in dieser Situation allerdings auf einem Festival keinen russischen Kollegen begegnen wollten, habe sie vollstes Verständnis. In Linz hat man Erfahrungen mit heiklen Begegnungen.
Wir haben in Linz, eben weil wir immer wieder viele Filme aus Osteuropa gezeigt haben, am Beginn des Festivals 2003, 2004, 2005, war der Balkankrieg noch sehr nahe. Und da haben wir zum Beispiel die Situation auch gehabt, dass dann schon ein bisschen schwierig war, wenn dann Leute aus dem Kosovo da waren und serbische Gäste und so weiter. Und also das muss man sich dann einfach vorher überlegen, ob das ihm zumutbar ist. Aber eigentlich, im besten aller Fälle, war es dann damals auch so, dass sie sich gegenseitig die Filme angeschaut haben und sich dann doch näher gekommen sind.
Aber das war nach dem Krieg. Die heikle Frage, was passiert, wenn sich aktuell auf Festivals ukrainische und russische Filmschaffende begegnen, beschäftigt auch Helene Gerritsen, Leiterin des Festivals für den mittel- und osteuropäischen Film Go East in Wiesbaden. Für das Festival im April hat sie russische Filme eingeladen.
Wir informieren natürlich die ukrainische Filmemacher darüber, dass wir russische Filme zeigen. Es gab da auch schon Anfragen, ob wir tatsächlich Russen einladen, und da haben wir unsere Position erklärt. Wir sind absolut solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Das sollte jetzt auch absolut im Vordergrund stehen.
Generell russische Filme auszuladen käme für Gerritsen nicht in Frage. Nicht nur, weil das, findet sie, in Richtung Russophobie gehen würde.
Es gibt zum Beispiel auch in Russland eine sehr interessante Entwicklung, sich mit der Kolonialvergangenheit auseinanderzusetzen. Und da gibt es seit einigen Jahren auch Filmemacherinnen, die, also ethnisch gesehen sind das keine Russen, sondern zum Beispiel in Jakutien, in Sibirien gibt es da eine unabhängige Bewegung, wo neue spannende Filme entstehen. Und sowas jetzt zu boykottieren, das finde ich in einem deutschen Kontext, wäre das für mich unverständlich.
Welche Filme man einlädt, überlegt die Festivalleiterin sehr genau. Nicht nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine, sondern bereits seit der Krim-Annexion.
Seit 2014 sind bei GoEast keine offizielle russische Delegation willkommen. Das heißt, Organisationen wie Roskino oder auch von dem Kulturministerium aus Russland, die werden nicht eingeladen. Seit 2014 sind wir dezidiert auf der Seite von Ukraine.
Im Virtual Reality-Bereich des Festivals gibt es dieses Jahr ein Ukraine-Special. Gezeigt wird unter anderem ein Dokumentationsprojekt über die Maidan-Revolution 2014. Regisseur Alexei Fuhrmann, der vor 4 Jahren dank eines Stipendiums einen Uni-Abschluss in den USA machen konnte, wird sein Projekt wohl nicht präsentieren können. Er kämpft als Soldat in der Ukraine. Gerade auf den Festivals zeigt sich sehr direkt, dass die Frage nach einem Boykott im Kriegszustand zu komplex ist, um sie mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten.
Christian Berndt hat mit verschiedenen Festivalmachern und Macherinnen in Europa über die Frage gesprochen, wie sie umgehen mit russischen Filmen. Eine Ménage à trois und eine Menge Mystery, das bietet eine neue Serie, die ab kommender Woche bei Sky zu sehen ist. Funeral for a Dog heißt sie. Vorlage ist der Roman Bestattung eines Hundes von Thomas Plätzinger. Es ist die Geschichte der großen Liebe dreier Menschen, die in Südamerika beginnt, über den Polarkreis bis zum 11. September in New York reicht und irgendwann mit einem großen Verlust endet. Friedrich Mücke spielt den gefeierten Schriftsteller Mark Svensson, der zurückgezogen an einem See in Italien lebt. Der Journalist Daniel Mandelkern, gespielt von Albrecht Schuch, reist für ein Interview zu ihm, zu diesem Journalisten, und taucht dort dann in die geheimnisvolle Geschichte des Journalisten von Mark, seinem Freund Felix und der finnischen Ärztin Tuuli ein. Die Regisseure David Dietl und Barbara Albert haben Regie geführt. Gefilmt haben sie unter anderem in Italien, Kuba und New York. Unterhalten habe ich mich mit David Dietl und mit dem Autor des Romans, Thomas Plätzinger. Er hat auch am Drehbuch mitgeschrieben und ich wollte von ihm eingangs wissen, ein Roman, der sehr viele Zeitebenen enthält, der sehr verschachtelt erzählt ist, viel über Beobachtung funktioniert. Wie schwer war es, ein Drehbuch daraus zu machen?
Ja, wir haben das ja sehr, sehr viele Jahre versucht, ein Spielfilmdrehbuch draus zu machen. Der Roman erschien 2008 und es hat dann sehr, sehr lange gedauert, bis wir auf die Idee gekommen sind, daraus eine Serie zu machen. Und da ist das natürlich ganz eigentlich ideal, ne? Dass man viele Zeitebenen verschränken kann, weil man einfach ein bisschen mehr Raum hat als 90 Minuten, sondern man hat halt echt deutlich mehr Zeit. Und das war eine große Herausforderung, natürlich, aber ich glaube, es ist ganz gut gelungen, dieses Ineinanderverweben von Zeiten, von Zeitebenen. Wir erzählen, glaube ich, einen Zeitraum von 12 Jahren und alle Ebenen sind historisch. Das war ein großer Spaß, aber auch eine wahnsinnige Herausforderung.
Herr Dietl, Sie waren ja auch von Anfang an dabei. Was hat Sie daran gereizt und welche Schwerpunkte haben Sie vielleicht sofort für eine Umsetzung in einer Serie gesehen, also anders als eben ein Roman funktioniert?
Naja, also es geht in der Serie natürlich ums visuelle Erzählen und das Tolle am Roman waren natürlich auch viele introspektive Gedanken und auch diese ganzen Briefe, die Mandelkern an Elisabeth geschrieben hat, wo relativ schnell klar war, diese Ebene lässt sich nicht so gut filmisch umsetzen. Also haben wir uns mehr eben auf die Szenen konzentriert und auf die Schauplätze und deswegen ist, sag ich mal, auch der Strang Elisabeth etwas komprimiert in eine Folge geflossen und hat sich nicht so über die ganze Erzählung. Das war, glaube ich, eine Richtung, die wir früh eingeschlagen haben, um es eben für eine Serie verfilmbar zu machen.
Herr Plätzinger, Sie haben gesagt, das eignet sich sehr gut für eine Serie, gerade auch die verschiedenen Zeitebenen. Es geht um die Dreiecksbeziehung von Felix, Mark und Tuuli. Zum anderen aber auch natürlich um die Geschichte vom Journalisten Daniel Mandelkern, der einen Artikel wiederum über Svensson schreiben will. Also sehr viele unterschiedliche Ebenen. Wie sind Sie da mit den beiden anderen Drehbuchautoren Hanno Hackfort und Bob Conrad vorgegangen, diese Struktur zu entwickeln und eine Dramaturgie zu entwickeln?
Es war sehr gut, dass ich diese beiden an meiner Seite hatte. Ich hatte natürlich dieses Buch geschrieben und der Roman ist etwas Papieren. Also es gibt verschiedene Textformen, die miteinander korrespondieren und so weiter. Und diese beiden tollen, erfahrenen Drehbuchautoren an der Seite zu haben, es war fantastisch, weil die genau natürlich diese Einordnung in Episoden, Cliffhanger und die Beats zwischendurch und so weiter, das war einfach irrsinnig gut, auf die Erfahrung von den beiden zurückgreifen zu können. Und wir scherzen immer, dass wir so ein eine Art Kulturkampf geführt haben zwischen der Literatur und der Fernsehunterhaltung. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Mittelweg gefunden, weil es eben eine Serie ist, die, glaube ich, schon mit der Literatur spielt, aber nicht mehr so papieren ist, wie das Buch natürlich ist. Ja.
Wir sollten auf jeden Fall auch so ein bisschen über die Liebesbeziehung der drei Protagonisten reden. Es ist eine Beziehung, von der man ahnt, dass irgendwann irgendwas schiefgelaufen sein muss, denn sie sind auseinandergegangen und einer der drei, das erfährt man ziemlich schnell am Anfang, Felix ist tot. In der Serie ist eingangs aber nichts von Konflikten zwischen den dreien zu sehen. Wie haben Sie, Frage an Sie beide, die Dramaturgie dieser Dreierbeziehung entwickelt?
Die Serie arbeitet sehr stark damit, dass wir verschiedene Beziehungskonzepte haben. Also es gibt eine Figur für eine ganz normale, scheinbar ganz normale Ehe. Dann gibt es diese Dreiecksbeziehung zwischen zwei Männern und einer Frau, wo zunächst eine Utopie geglaubt und gelebt wird, die dann aber wieder an konventionellen Regeln, die an Beziehungen angelegt werden, zerbricht. So. Also wir haben versucht, diese verschiedenen Ideen, wie man Liebe leben kann, tatsächlich zu thematisieren und dann zu zeigen, wann wie Konvention alles wieder kaputt macht, was in der Idee und in der Utopie vielleicht gut funktionieren könnte. Und da kann man eine Menge Spannung rausholen. Wann kippt es denn wieder? Wann kann eine Liebe gelingen, auch eine unkonventionelle Liebe? So. Das sind so Themen, die uns, glaube ich, umgetrieben haben.
Ja, und dramaturgisch haben wir versucht, die eine Erzählebene, eben zwei beste Freunde verlieben sich in die gleiche Frau und versuchen zu dritt diese Liebe zu leben, erzählen wir auf der einen Zeitebene chronologisch, wie sie sich kennenlernen, 98 in Kolumbien, über Finnland bis 2001 nach New York. Und wir haben dann versucht, auf der anderen Zeitebene auch immer wieder Entsprechungen zu finden, also Spiegelungen auf der Zeitebene, die 2010 in Italien passiert und die versucht gegeneinander zu stellen, schon in den Drehbüchern wie auch im Schnitt, dass sich aus, sag ich mal, diesen Konstellationen und dieser Gegenüberstellung zwischen den Zeiten und zwischen diesen Konstellationen auch immer eine andere Form der Spannung noch mehr erzeugt.
Wie ist es denn bei der Umsetzung dann gewesen, diese Balance hinzubekommen zwischen Freundschaft, die die drei ja auch haben, dann aber auch explizit zu machen, nein, da ist aber auch mehr, da ist eine Liebesbeziehung und dann den Punkt auch klar zu machen, hier kippt irgendwas, hier ist jetzt plötzlich doch unterschwellig, sind Konflikte, sind Eifersüchteleien, die wie Gift wirken.
Also da haben Thomas und ich auch von Anfang an immer drum gerungen, sag ich mal, oder uns darüber unterhalten, wann setzt man das? Wo kommt es erstmal rein? Welche Blicke verraten schon etwas von einer leichten Eifersucht oder nicht? Mein Gefühl, weil man muss es eben in der Serie früh setzen, um auch eine Spannung zu erzeugen. Also dass es immer mitschwebt und trotzdem war uns wichtig, dass es auch eine gewisse Leichtigkeit behält. Also dass sie auch wirklich diese Utopie leben, aber das ist auch nicht immer so einfach. Also ich glaube, das sind ambivalente Gefühle, die bei sowas eine Rolle spielen. Auch die Zuneigung der beiden Männer zueinander, jeder zu dieser Frau. Also dass es ein wirkliches Dreieck wird, war uns auch wichtig. Und da haben wir wirklich immer überprüft, wann ist der richtige Zeitpunkt, um was zu setzen. Welche Gefühle deuten wir an, aber brechen noch nicht aus. Und das war sowohl im Buch wie beim Drehen bis zum Schnitt haben wir da immer versucht auszutarieren, was wir an welchem Punkt zeigen und wie stark.
Eine Ebene ist eben auch das Leben in New York, wo die drei dann zwischenzeitlich zusammen sind. Welchen Wendepunkt in dieser Beziehung spielt der 11. September in New York?
Also der 11. September ist so ein Moment, wo wir uns, glaube ich, dann sehr klar dafür entschieden haben, dass an der Stelle diese Beziehung zerbricht oder anfängt zu zerbrechen, weil das ein Moment ist, der Figuren sehr, sehr erschüttert, wo sie praktisch merken, es ist nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Sowohl die äußere Welt als auch die innere Welt dieser Beziehung, die sind nicht ganz so einfach zu meistern, wie sie mal gehofft hatten. Und ich glaube, der 11. September markiert genau das. Es gibt diese schöne Szene, wo Daniel Stresser und Alina Tomnikow zusammen im Auto sitzen und sich die Skyline von New York angucken. Und dann merkt der Daniel Stresser, so einfach, wie wir unser Leben gelebt haben, funktioniert es nicht. Und dann reißt er das an sich und schubst praktisch den anderen Mann aus dieser Beziehung raus. Und das ist direkt in Verbindung mit dem 11. September zu sehen.
Genau, also mit der Erschütterung der Welt erschüttert sich sein Weltbild. Und er versucht relativ automatisch, gar nicht böswillig, eine Sicherheit wiederherzustellen für sich, für diese junge Familie. Und das ist sozusagen der Kern dessen, wo das Ganze auseinandergeht. Und uns war aber auch wichtig, dass es nachvollziehbar ist und dass im Endeffekt niemand wirklich die Schuld trägt. Also es ist jetzt nicht so, dass einer den anderen verlässt oder betrügt, sondern dass es ein nachvollziehbares Gefühl ist, ein nachvollziehbares Handeln für alle drei Figuren. Und deswegen ist der Konflikt umso schwerer zu lösen.
Herr Dietl, Sie haben sich die Regie mit Barbara Albert geteilt. Und wir haben ja schon gesagt, die Serie spielt an verschiedenen Orten. Welche Herausforderung war es, an so vielen Orten zu drehen? Und gerade während einer Pandemie, bei der zwei Drehorte, New York und Italien, ja auch gerade am Anfang der Pandemie sehr stark betroffen waren.
Ja, also tatsächlich war es ja so, dass im Roman auch noch Brasilien der eigentliche Drehort in Südamerika war. Und tatsächlich, wie der Zufall so wollte, unsere drei Hauptdrehorte die Pandemie-Hotspots der ersten Welle waren. Und wir wollten eigentlich in New York anfangen und dann nach Brasilien gehen und erst zum Schluss in Italien drehen. Und es hat sich alles komplett umgedreht. Wir konnten nie in Brasilien drehen, mussten in Italien anfangen, wussten bis kurz vor Schluss nicht, ob wir überhaupt nach New York einreisen können, weil pandemiebedingt eben keine Visas ausgestellt worden sind. Also wir mussten alles ständig umwerfen und haben dann eben in Italien begonnen, wussten, wir können nicht nach Brasilien. Dann war auch Kolumbien so stark betroffen von der Pandemie, das ist im Endeffekt das einzige lateinamerikanische Land, wo wir noch sicher drehen konnten, Kuba war. Und so haben wir dann tatsächlich Kolumbien in Kuba gedreht, was aber eigentlich ein Glücksfall ist, weil Kuba visuell wahnsinnig stark ist und man auch die Zeit 98 dort gut wiederherstellen kann, weil es eben keine Werbung gibt, es gibt keine modernen Autos und so weiter und es gibt tolle Patina in all diesen Häusern. Von daher ist es immer so Sachen, die entstehen und erstmal wie ein Problem wirken, im Nachhinein oft auch ein Glücksfall. Genauso wie in New York zu drehen im Mai letzten Jahres, wo wir wirklich auch die einzigen waren, die in New York waren. Und New York war so leer und auch irgendwie verändert durch diese Pandemie. Ähnlich, glaube ich, wie es verändert war kurz nach 9/11. Also man hat so eine Ähnlichkeit irgendwie gespürt, was das mit dieser Stadt gemacht hat. Also deswegen war vieles eine Herausforderung, aber vieles, glaube ich, hat uns dann auch irgendwie geholfen, es so umzusetzen.
Das sagen der Regisseur David Dietl und der Autor Thomas Plätzinger über die achteilige Serie Funeral for a Dog. Sie ist ab 17. März auf Sky abrufbar. Es scheint so etwas wie zur Normalität zu werden. Zum dritten Mal in Folge läuft ein neuer Film von Pixar nicht im Kino an, sondern direkt bei der Streaming-Plattform Disney+. Red, Rot, das ist das neueste Werk des Animationshauses und Pixar hat hier erneut den Nachwuchs rangelassen. Domi Shi hat Regie geführt. Die chinesisch-kanadische Storyboard-Zeichnerin hat zuvor, 2019, mit Bao einen Oscar für den besten animierten Kurzfilm bekommen. Rot erzählt nun die Geschichte der 13-jährigen Mei-Lin Lee, die erstmal wie ein ganz normales Mädchen erscheint. Mit ihren Freundinnen verehrt sie die angesagte Boyband Four Town und findet ihre Mutter Ming, die überall auftaucht, ziemlich peinlich. Mei-Lin Lee ist also eine typische Teenagerin. Nur, dass sie sich mit einem Mal, immer wenn sie sich aufregt, in einen riesigen roten Panda verwandelt.
Ist alles in Ordnung?
Ich bin ein riesiges rotes Monster!
Ein Ausschnitt aus dem neuen Film Rot. Ich habe mich mit zwei der Schöpferinnen des Animationsfilmes unterhalten, mit der Produzentin Lindsay Collins und mit der Regisseurin Domi Shi. Domi Shi, das ist ihr Langfilmdebüt als Regisseurin. Sie haben auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Julia Chow. Das heißt, sie hatten viel Einfluss auf das Projekt. Wie persönlich sollte es werden?
Oh, I think when I initially pitched it, it was a little bit less autobiographical.
Als ich das Projekt das erste Mal gepitcht habe, war es weniger autobiografisch. Aber ich glaube, mit jeder neuen Drehbuchversion haben wir die Geschichte vereinfacht. Und viele der Kämpfe, die ich als Teenagerin hatte, traten mehr und mehr in den Vordergrund. Die Zeit, in der die Pubertät mich erwischte und all diese Veränderungen in meinem Körper auftraten und sich die Beziehung mit meiner Mutter und meinen Freunden veränderte. Aber ich glaube, gute Geschichten kommen genau von diesen persönlichen Erfahrungen. Zumindest beginnen sie dort.
Lindsay Collins, was war Ihre Reaktion, als Sie von dem Projekt erfahren haben? Und wie dachten Sie, würde es ins Pixar bzw. ins Disney-Universum passen?
Yeah, I was there when Domi pitched the three ideas for different movies that she had, and this one was definitely the favorite.
Ich war dabei, als Domi drei unterschiedliche Ideen für Filme gepitcht hat, und das war definitiv die Idee, die ich am besten fand, eben weil es sich so persönlich und besonders anfühlte. Ich konnte mir die Figuren sofort bildhaft vorstellen. Ich fand sie unterhaltsam, sodass ich dachte, es würde Spaß machen, ihnen bei der Entwicklung zuzusehen. Ich hatte natürlich auch Bao gesehen und wusste, dass Domi eine sehr eigene Stimme und einen eigenen Ton hat. Und ich fand das aufregend für einen Langfilm. Das war wohl auch für Pixar ausschlaggebend. Dass sich der Film vertraut anfühlte, weil er so persönlich war und gleichzeitig auch frisch. Pixar suchte auch nach einem Film, der stilistisch anders aussah. Und dabei war der Film auch noch lustig und emotional.
And also just kind of the story being such a funny and emotionally fraught story.
Sie haben Bao erwähnt, Domi Shi. Im Kurzfilm Bao geht es um eine etwas andere Mutter-Sohn-Beziehung. Jetzt erzählen Sie eine Mutter-Tochter-Geschichte. Was interessiert Sie an diesen Beziehungen?
I feel like your relationship with your parent, like that's the first relationship you really have.
Ich habe das Gefühl, die Beziehung mit den Eltern ist die erste wirkliche Beziehung, die man im Leben hat. Und es ist komplex, emotional und dramatisch, wie sie sich verändert, wenn man älter wird. Das war ein Thema, mit dem ich mich näher beschäftigen wollte. Und ich glaube, das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist noch nuancenreicher und komplizierter. Mütter und Töchter kämpfen mehr, aber sie sind sich näher, obwohl das widersprüchlich klingt. Damit wollte ich mich in Red auseinandersetzen. Und das konnte ich in Bao nicht so sehr.
And I wasn't able to do that as much in Bao, so.
Ihre Protagonistin Mei-Lin Lee ist ja auch in einem sehr speziellen Alter. Sie ist 13 und sie verwandelt sich jedes Mal in einen roten Panda, wenn ihre Gefühle und ihre Hormone verrückt spielen. Da passt natürlich auch die Farbe Rot ganz gut. Wie allegorisch sollte das werden?
I mean, the panda is an allegory for puberty.
Ja, der Panda ist eine Allegorie für die Pubertät. Aber wir haben damit natürlich gespielt und Spaß gehabt. Aber wir wollten, dass alles der Pubertät entspricht. Man bekommt Haare, wird rot bei unangenehmen Situationen, man wächst, ist immer hungrig. Mit all dem hat man in der Pubertät zu tun. Es ist ja auch so, dass Mei-Lin Lee nicht erschreckend wirkt. Es geht um ihr inneres Erleben. Damit wollten wir spielen. Wir wollten mit dem Panda kein angsteinflößendes Monster schaffen. Es ging um Mei-Lin Lees Unbehagen und das ungewohnte Gefühl, was ihren Körper anbelangt. Das heißt, wir haben nur ganz lose mit der Allegorie gespielt. Wir wollten nicht strikt festlegen, dass sie nur einmal im Monat diese Gefühle hat. Und wenn auch alle anderen diese Gefühle haben, warum werden sie dann nicht zu Pandas? Wir haben all das diskutiert. Aber letztendlich haben wir uns dafür entschieden, lockerer damit umzugehen. Als wir den Panda entworfen haben, wollten wir, dass er flauschig und weich ist. Nicht, dass er wie aus Styropor aussieht. Ihre Freunde sollten sie ständig umarmen und gern mit ihr bzw. dem Panda zusammen sein. Das fanden wir ein typisches Teenagerverhalten, dass die Freunde die ganze Zeit zusammenhängen. All diese Emotionen sollten sich anfühlen wie die von 13-Jährigen.
Mei-Lin Lee ist ja chinesisch-kanadischer Herkunft. Sie kümmert sich zusammen mit ihrer Mutter um einen Familientempel in Toronto. Wie sehr ist der Film auch in chinesischen und chinesisch-kanadischen Traditionen verwurzelt?
Yeah, I think a lot. I mean, we took some creative liberties with designing the temple.
Ich glaube sehr. Wir haben uns künstlerische Freiheiten genommen, als wir den Tempel entworfen haben. Es gibt keinen Tempel in Toronto, der so aussieht. Wir haben einen idyllischen, friedlichen, geerdeten Familientempel entworfen, der am Rande von Chinatown liegt. Aber wir haben viel in Chinatown in Toronto recherchiert, haben uns mit der Geschichte der Immigration nach Chinatown beschäftigt, aus welcher chinesischen Region die Menschen ursprünglich kamen,
der südchinesischen Region um Taishan herum. Wir waren sehr sorgfältig, was die Details des Tempels und des Haushaltes von Mei Lin Li angeht, bei den Speisen, die ihr Vater und ihre Mutter zubereiten. Die sind sehr spezifisch für die Region, aus der ihre Familie in China kommt. Wenn sie sich durch Chinatown bewegt, dann schnappt sie kantonesische und taishanesische Wörter auf. Wir wollen das Publikum in eine neue Welt einladen. Es ist eine Welt, die man auf der großen oder auch der kleinen Leinwand sonst nicht so häufig sieht.
Wie Sie sagten, der Film spielt in Toronto, wie auch Ihr Kurzfilm Bao. In Bao sieht man Toronto viel durch das Fenster der heimischen Wohnung. Die Stimmung vermittelt sich über das Essen, das zubereitet und serviert wird. Wie sollte Toronto in Red aussehen und wie sind Sie in dieser Hinsicht bei der Animation vorgegangen?
Ich wollte die Vielfalt und die Einzigartigkeit von Toronto zeigen. Das heißt, es sollten auch im Hintergrund auf den Straßen die unterschiedlichen Menschen zu sehen sein, mit denen ich aufgewachsen bin. Und auch die Wahrzeichen Torontos wollte ich zeigen. Der CN Tower oder der Sky Dome zum Beispiel. Anders als Chicago oder New York taucht Toronto ja sonst selten in Filmen auf.
Und du hast Toronto auch sehr stilisiert, sodass es zu dem Look der Figuren passte. Es ist die Ästhetik einer Welt, die wir durch die Brille einer 13-Jährigen sehen. Ein bisschen so, als ob Mei Lin Li durch einen Instagram-Filter auf die Welt schaut. Es ist alles sehr pastellfarben und hübsch und niedlich. Wir dachten uns, so würde sie ihre Stadt sehen.
Das sagen die Produzentin Lindsay Collins und die Regisseurin Domi Shi. Sie haben den neuen Pixar-Film Rot geschaffen. Der Animationsfilm ist gerade bei Disney Plus erschienen. Sie gilt als vielleicht größtes Talent des aktuellen französischen Films, die Regisseurin und Drehbuchautorin Céline Sciamma. Mit Porträt einer jungen Frau in Flammen gelang ihr 2019 ein ganz großer Kritikerhit. Jetzt kommt ihr aktueller Film Petite Maman in die deutschen Kinos. Und der Film markiert in vielerlei Hinsicht eine Rückkehr zu Motiven, die Sciamma seit ihrem Debüt interessieren. Mein Vollbildkollege Patrick Wilinski hat den Film gesehen und auch mit Céline Sciamma sprechen können. Patrick, im Zentrum steht ein kleines Mädchen, dessen Oma gerade gestorben ist und die im Wald eine neue seltsame Freundin trifft.
Ja, genau. Nelly begleitet ihre Mutter, die das Haus der Oma ausräumt. Das ist so ein großes, geheimnisvolles Haus und in jeder Ecke lauern Erinnerungen, Dinge, die Nelly noch ganz rätselhaft erscheinen. Und sie spielt da allein im Wald und plötzlich ist da Marion. Und beide Mädchen freunden sich an und Nelly geht auch zu Marion nach Hause und dann reden sie beide, wer sie überhaupt sind.
Ich habe dich noch nie hier gesehen.
Ich bin gerade bei meiner Großmutter.
Wer ist deine Großmutter?
Sie ist letzte Woche gestorben. Wir räumen ihr Haus aus.
Meine Oma ist letztes Jahr auch gestorben. Sie hieß so wie du.
Ja, und Marion heißt übrigens genauso wie Nellys Mutter selbst. Und schnell wird klar, dass Nelly hier das achtjährige Ich der eigenen Mutter in einer Art Zeitschleife getroffen hat. Und während wir dabei zusehen, wie die beiden Mädchen sich anfreunden, wie sie die Freundschaft aufbauen, sehen wir eben auch Kindern dabei zu, wie sie mit Trauer umgehen, wie sie sich in ein Reich der Fantasie flüchten, das immer wieder in dem Film dann auch so wunderliche Ausmaße annimmt.
Die Idee für Petite Maman hatte Céline Sciamma schon vor der Pandemie, gedreht wurde dann aber während des Lockdowns in Frankreich. Wie hat denn die Pandemie-Erfahrung das Projekt geprägt?
Ja, Sciamma hat mir erzählt, dass sie die Idee für den Film schon während der Arbeit an ihrem letzten Projekt Porträt einer jungen Frau in Flammen hatte. Es fehlte ihr aber so eine Art emotionaler Anker. Ja? Sie wollte irgendwie sich fragen, brauche ich mehr Figuren? Reicht das einfach nur zwei Mädchen im Zentrum zu haben? Und durch die Pandemie wurde ihr klar, dass es genau der Stoff, den es jetzt braucht, den muss sie auf die Beine stellen. Und es hat dann im zweiten Lockdown in Frankreich geklappt. Sie haben im Freien gedreht, aber zum Teil auch im Studio. Das war eine Erfahrung, die Sciamma übrigens mit sehr viel Demut gegenüber ihrem Job erfüllte.
When you're making a film, it's really like a personal lockdown. And this time, actually.
Also Sciamma sagt, dass einen Film zu machen an sich für sie so ist wie ein persönlicher Lockdown, aber während eines echten, jeden Tag ans Set gehen zu dürfen und den Kinderdarstellern dann die Maske abzunehmen, kurz bevor die Kamera angeht, dann wieder das menschliche Gesicht anders betrachten zu können, das hat sie nochmal sehr stark geprägt. Und sie war sehr dankbar und hat begriffen, was das Kino eben vermitteln kann, ja, nämlich eine neue Gefühlswelt, die alle nachvollziehen können. Es ging ihr also nicht so sehr ums Maskenzeigen, sondern eben auch eine Wahrnehmung von Welt. Und ich finde, dass Petit Maman das eben auch vermittelt, dass es eben nicht nur einfach ein Kinderfilm ist.
Wir haben es ja mit einem Zeitreisefilm zu tun. Der ist aber wenig vergleichbar mit den Zeitreiseabenteuern aus Hollywood, oder?
Genau, und obwohl sie selber ein großer Fan ist von diesen Hollywood-Abenteuern à la Zurück in die Zukunft zum Beispiel, hatte sie keine Lust, hier einen Genrefilm zu machen, wie sie mir erzählt hat.
Because I didn't really think about a film as a time-traveling film, because it's a whole genre that I have a lot of...
Also Céline Sciamma hat sogar beim Schreiben versucht, ganz weit wegzugehen von dem Genre eines Zeitreisefilms, weil sie keine Lust hatte, diese ganze Mechanik zu erklären. Wie funktioniert eine Zeitschleife, ja? Nelly reist ja aus der Gegenwart in die Gegenwart ihrer Mutter, das hat sie alles gar nicht interessiert. Sie wollte einen zeitlosen Zeitreisefilm machen. Und Nellys Gegenwart, das kann das Jahr 2022 sein, es kann aber auch 1990 sein. Es geht hier eher darum, und ich finde, das gelingt hier ganz gut, eine körperliche Erfahrung zu ermöglichen. Ja, es geht uns darum, das Kind in uns Erwachsenen auch nochmal wieder neu zu zeigen, einen neuen Erfahrungshorizont zu erzählen. Und daher würde ich den Film lustigerweise eher mit einem japanischen Animationsfilm vergleichen, mit den Filmen von Hayao Miyazaki, die ja auch immer wieder mit so Körper wechseln, spielen und Zeitschleifen. Und da ist Petit Maman vielleicht im Geiste ein japanischer Film.
Wenn man sich Sciammas Filme ansieht, dann ist auffällig, dass häufig Kinder im Zentrum stehen. Zum Beispiel bei Tomboy oder Water Lilies, die ja auch im deutschen Kino durchaus ein Erfolg waren. Was interessiert Sciamma denn an diesen Kinderfiguren?
Ja, ich glaube, zum einen fällt es ihr leicht, die Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen zu reproduzieren, egal ob es die 10-jährige Lore ist in Tomboy, die lieber ein Junge sein möchte, oder diese pubertären Gefühlswelten von allen Jugendlichen in Water Lilies, die sich ja immer wieder über ihre eigene Körperlichkeit definieren, weil das alles im Schwimmbad spielt und man sieht ja die Körper im Schwimmbad ziemlich direkt. Zum anderen geht es Sciamma auch um die Soziologie eines Blicks. Und das hat sie selber sehr schön, wie ich finde, zusammengefasst.
My films are always about one character strongly gazing and the gaze is like the plot of the film in a way.
Also sie sagt, ein Blick ihrer Figur, das ist das Zentrum ihrer Filme. Es geht immer um jemanden, der die Welt sich betrachtet. Und sie möchte, dass im Optimalfall der Zuschauer auch diesen Blick annimmt und eine neue Perspektive auf die Dinge gewinnt. Und das könnte man ja vielleicht so als transformatives Erlebnis bezeichnen. Ja, bei Kindern ist das klar, aber es gelingt ja auch bei Frauen, die auch eine Männerwelt sich betrachten. Also das ist schon sehr intelligent gebaut. Ich glaube, dahin geht sie auch, ja, es hat sie auch so ein Alleinstellungsmerkmal als Regisseurin.
Als Regisseurin hat sie dieses Alleinstellungsmerkmal, aber Sciamma wird ja auch gerne von anderen als Drehbuchautorin angeheuert. Unter anderem hat sie auch das Drehbuch für Jacques Audiards neuesten Film geschrieben, nämlich Wo in Paris die Sonne aufgeht. Was schätzen denn die Kollegen an ihrem Schreibstil?
Ja, sie erzählen das ziemlich einhellig, dass es darum geht, dass die Figuren, die Sciamma schreibt, gegenwärtig sind. Egal, ob sie aus den Banlieues stammen oder aus dem 18. Jahrhundert. Sie schreibt Figuren für unsere Augen, die auch nach heutigen Gefühlen funktionieren. Das ist wohl eine sehr große Kunst und eben nie Papier. Es ist immer Leben. Sie versteht, in was für einer Welt wir leben. Sie versteht, was wir gerade fühlen und wie wir gerade fühlen. Und damit ist sie vielleicht nur vergleichbar wie mit dem japanischen Regisseur Ryosuke Hamaguchi, der das auch begreift. Also sie ist eine starke Soziologin unserer Gegenwart und sie schafft es eben in sehr tolle Geschichten umzuformen und uns eben auch zu erzählen. Und davon profitieren auch andere Regisseure.
Mein Kollege Patrick Wilinski über die französische Regisseurin Céline Sciamma. Ihr neuer Film heißt Petite Maman und kommt am Donnerstag in die Kinos. Am 15. März 1922, also ziemlich genau vor 100 Jahren, da kam ein Meilenstein der Stummfilm-Ära und ein Meilenstein auch des Horrorfilms ins deutsche Kino. Nosferatu, Symphonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau. Der Film basierte zwar auf Stokers Buch Dracula, aber da Murnau die Rechte nicht bekam, benannte er seinen Vampir um und veränderte die Geschichte leicht. Filmwissenschaftler bezeichneten Nosferatu später als den wirkungsmächtigsten der alten Vampirfilme. Und dazu feiert auch noch ein zweiter Film seinen 100. Geburtstag und auch er hatte einen großen Einfluss auf den Horrorfilm Hexan von Benjamin Christensen. Über beide Werke spreche ich mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Herr Stiegelegger, beginnen wir mit Nosferatu. Was macht denn diesen Film so wichtig, dass er auch heute noch so bekannt ist?
Obwohl der Film ja damals kein kommerzieller Erfolg war bei seinem Start, hat er in vielerlei Hinsicht große Nachwirkungen und auch Bedeutung erlangt. Zunächst mal gilt er ja als ein Filmbeispiel des Expressionismus, was, wenn man ihn genauer betrachtet, eher für Filme wie Das Kabinett des Dr. Caligari gilt, der früher entstand. Bei Nosferatu ist ein größerer Einfluss der Romantik und auch der schwarzen Romantik, also dieser düsteren Aspekte der Romantik, vorhanden. Das kommt auch durch den Gothic-Fiction-Einfluss der Vorlage Dracula. Dann ist er in der Genregeschichte natürlich ein wichtiger Beitrag des deutschen Kinos zum Horrorfilm. Er ist aber auch da nicht der erste, sondern es gab vorher Filme wie Der andere, Der Januskopf von Murnau und eben Caligari. Also da ist Nosferatu in guter Gesellschaft, aber eins der frühen Beispiele. Und letztlich hat dieser Film massive Auswirkungen auf die aktuellere Popkultur gehabt.
Eine große Nachwirkung, sagen Sie. Es gab aber auch immer wieder Kritik, der Film sei antisemitisch. Wie ist das einzuordnen?
Die Kritik an Nosferatu ist dokumentiert unter anderem bei Siegfried Kraker und Anton Kees, die darauf hinweisen, dass der Vampir eine Metapher war, mit der man antisemitische Propaganda zwischen den Kriegsjahren, also zwischen den beiden Weltkriegen, umsetzte. Und deswegen lag es für die Kritik nahe, in Nosferatu ein antisemitisches Bild zu sehen. Auch die Tatsache, dass der Vampir hier die Pest bringt und mit ihm die Ratten kommen und so weiter, das ist alles eine Metapher, die auch in der Propaganda auftaucht. Man muss allerdings sagen, dass die Intention des Films definitiv nicht propagandistisch war und dass auch die Leute, die beteiligt waren, also Murnau, der ja ein homosexueller Filmmacher war, oder Galeen als Drehbuchautor und so weiter, waren Leute, die aufgrund ihrer persönlichen Familiengeschichten und so weiter auf keinen Fall dafür anfällig sein konnten. Also ist meine Einschätzung, dass es eine Lesart ist, und zwar eine betont negative Lesart dieses Films, die die Kritik hervorbrachte.
Sie erwähnten schon Friedrich Wilhelm Murnau als Regisseur. Wer waren denn die kreativen Köpfe hinter Nosferatu?
Ja, Friedrich Wilhelm Murnau als Regisseur, der auch später in Hollywood ja Karriere machte bis zu seinem tragischen frühen Tod, ist ja oft genannt eben als der Urheber dieses Films. Man muss allerdings sagen, dass auch der Hauptdarsteller Max Schreck natürlich, der im Theater sehr berühmt war und auch in zahlreichen Filmen damals auftrat, vor allem in der Stummfilmzeit, ein großer Star war und seine Verkörperung von Dracula und diese spezifische Interpretation auch mit der Maske und diesem speziellen Körpersprache, die er dafür entwickelt hat, dass die sehr wichtig und ikonisch wurde. Und dann gibt es den legendären Albin Grau, der hier Art Director und Co-Produzent war, der die Bildwelt dieses Films massiv mitprägte und der sehr starke Bezüge zum okkulten Untergrund damals hatte. Er war Mitglied der Fraternitas Saturni und hat diese okkulten Elemente des Films, wenn man zum Beispiel die Briefe sind in so hieroglyphenartigen, okkulten Symbolen geschrieben im Film. Wenn man sich das gefragt hat, das kommt tatsächlich wohl durch Albin Grau und diesen massiven Einfluss des Okkultismus auf den Film.
Wie genau lebt Nosferatu bis heute fort? Was ist sein popkulturelles Erbe?
Das ist sehr vielschichtig. Also Nosferatu ist natürlich ein ikonischer Film des Horrorgenres und es gibt ein direktes Remake aus dem Jahr 1979, wo Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Hauptrolle das Ganze doch relativ nah am Original neu verfilmte, auch wenn er es selbst wohl eher als Hommage sieht, aber das ist schon sehr getreu. Genauso hat Stephen King in seinem Roman und in den Verfilmungen dieses Romans auch Salems Lord, Brennen muss Salem auf Deutsch, eine solche Vampirfigur mit kahlem Schädel und diesen verlängerten Schneidezähnen und so weiter als eine Wiedergeburt dieses Nosferatu-Vampirs beschworen. Dann gibt es auch in der Musikkultur, im Gothic-Rock speziell, also in der düsteren Rockmusik, gibt es eine Band, die Nosferatu heißt. Es gibt bei dem deutschen Projekt Sopro Eternus, gibt es in den frühen Platten starke Bezüge zu dem Film. Und natürlich ist jetzt ein Remake angekündigt, um zum Film zurückzukommen. 2023 will der junge Regisseur Robert Eggers von The Witch den Film mit Willem Dafoe neu inszenieren.
Also ein Film mit großer Nachwirkung, ein wichtiger Beitrag zum Horrorfilm. Nosferatu war ja nicht der einzige Klassiker 1922. In seinem Schatten steht der schwedisch-dänische Film Hexan von Benjamin Christensen. Inwieweit sind die Filme vergleichbar?
Hexan ist nie so berühmt geworden, weil er zunächst mal ein Essayfilm ist, wie man heute sagen würde. Ein halbdokumentarischer Film, der natürlich stark inszeniert wurde, dessen Intention es aber ist, die Geschichte der Hexen und der Hexenverfolgung durch die Jahrhunderte darzustellen und zu kommentieren. Und deswegen ist Nosferatu als Spielfilm vermutlich der populärere Film. Man muss allerdings sagen, dass Hexan von Benjamin Christensen revolutionäre Spezialeffekte, auch so Stopptricks bereits hat, mit denen er arbeitet. Er hat sehr ikonische Bildwelten über die Masken, über die Bildarrangements, die sehr liebevoll hier gemacht sind. Der Regisseur selbst tritt hier als Dämon und als Teufel auf und so weiter. Also das ist schon ein sehr spezieller Film, der die Inquisition, die Verhörrituale, den Hexenhammer und all diese Aspekte diskutiert und durchaus wissenschaftliche Ansätze dabei verfolgt. Er kommt auch auf den feministischen Aspekt, dass eben die Hexenverfolgung auch eine Verfolgung der Weiblichkeit der Frauen war und ist damit hochaktuell. Also es ist immer noch ein Film, der, obwohl er natürlich veraltete wissenschaftliche Ansätze nutzt, heute noch sehr aktuelle Ansätze uns präsentiert.
Er ist sehr aktuell, aber hatte Hexan denn auch eine vergleichbare Nachwirkung?
Also Nosferatu ist mit Sicherheit der Film, der in der Popkultur stärker wahrgenommen wurde, aber im Underground, in der Punkkultur, in der Industrialkultur, da ist natürlich Hexan der wichtige Film. Es gab in den 60er Jahren eine mit William S. Burroughs, dem berühmten Cut-Up-Literaten, vertonte Neufassung des Films, eine etwas kürzere, wie ohnehin verschiedene Soundtracks und Live-Präsentationen von Hexan bekannt wurden, und Bilder aus dem Film tauchen immer wieder auf Plattencovern und so weiter. Und mittlerweile, der Film wurde mehrfach restauriert, ist auch in Deutschland eine restaurierte Neuauflage des Films auf einer aufwendigen Blu-ray in Vorbereitung.
Diese Blu-ray vom Film Hexan kommt voraussichtlich im Sommer heraus. Den Film Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, den gibt es in einer überarbeiteten, restaurierten und digitalisierten Fassung der Murnau-Stiftung auf DVD und Blu-ray, auch mit einem 20-seitigen Booklet. Beide Filme, Hexan und Nosferatu, werden in diesem Jahr 100 Jahre alt, und ich sprach darüber mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Fast jeder Film, der aus Israel in unsere Kinos kommt, setzt sich mit dem Leben und mit dem Alltag in einem Land auseinander, das sich ja permanent im Kriegs- und Ausnahmezustand befindet. Der Regisseur Nadav Lapid gehört einer jungen Generation von israelischen Filmemachern an, die sehr persönlich und radikal die gesellschaftliche und politische Stimmung im eigenen Land reflektieren. Dafür wurde Lapid auf den großen Filmfestivals bereits mehrfach ausgezeichnet. Bei der Berlinale hat er 2019 den Goldenen Bären bekommen für Synonym über einen jungen Mann, der seiner Heimat den Rücken zukehren will. Sein jüngster Film Ahels Knie wurde 2021 in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet, und in der kommenden Woche startet Ahels Knie in unseren Kinos. Über das Kino von Nadav Lapid spreche ich mit Filmkritikerin Anke Lewicke. Anke, lass uns mit dem Titel Ahels Knie beginnen. Der ist schon sehr politisch aufgeladen, weil er an ein reales Ereignis in Israel erinnert.
Ja, also der Film beginnt mit einer rasanten Motorradfahrt durch Tel Aviv. Eine junge Frau fährt zu einem Casting, und der Regisseur im Film, der X heißt, der möchte einen Film machen über einen realen Vorfall. Und zwar geht es um die Palästinenserin Ahed, die einen israelischen Soldaten geohrfeigt hat, als er mit seiner Truppe das Haus ihrer Eltern im Westjordanland stürmen wollte. Sie kam dafür auch 9 Monate ins Gefängnis. Und in Probeaufnahmen erleben wir junge, wütende Frauen, die ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, indem sie zum Beispiel zur Gitarre greifen, Heavy-Metal-Musik singen. Wir erleben sie aber auch sehr verängstigt, weil ihnen eben eine Strafe droht. Ein Hammer soll ihr Knie einschlagen, daher dann dieser Titel. Also dieser Film ist noch im Entstehen, aber gleichzeitig soll der Regisseur in die Wüste fahren, dort eine frühere Arbeit von ihm vorstellen. Und dieser Trip in die Wüste wird für diesen Regisseur so zu einer Reise in eine Region, wo er sich noch mehr als Fremder fühlt, die karge Weite. Da wird er so auf sich zurückgeworfen, auf seine Einsamkeit, seine Verlorenheit, seine Verzweiflung, die immer auch mit dem Land Israel zu tun haben.
Dieser Regisseur mit dem Namen X, wie du schon gesagt hast, dieser Regisseur ist auch ein alter Ego von Nadav Lapid. Aber gleichzeitig kämpft er doch auch irgendwie stellvertretend für alle Kunstschaffenden in Israel, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist einmal so, dass Nadav Lapid wirklich zu so einer Vorführung eingeladen war und dass dieses Fremdheitsgefühl des Regisseurs im Film auf alle Fälle authentisch ist. Also er fragt sich, was das da für Siedlungen in der Wüste sind, warum man da, wo kein Wasser ist, Paprika-Plantagen anbaut, wovon die Menschen eigentlich leben. Gleichzeitig ist er aber auch fasziniert von dieser Landschaft, die er eben mit Kopfhörern erkundet. Und dann muss er eben vor der Vorführung ein Formular ausfüllen, wo es um die Themen geht, wo man nachher drüber reden soll. Und das ist natürlich ganz eindeutig eine politische Zensur. Und zwischen der Bibliothekarin, die diese Vorführung in der Wüste organisiert hat und die ihm das Formular gegeben hat, kommt es jetzt so zu einer Art Rededuell, einem Kampf. Da geht es um Wut über diese Zensur. Es geht auch um den Staat Israel überhaupt. Und das Ganze ist so wie ein Rap. Und man weiß eigentlich nie, dieser Regisseur im Film, die Worte sind so eindrücklich und ja, fühlt er sich jetzt eigentlich als Opfer oder weiß er doch, dass er mit seinen Filmen, seiner Kunst, dass sie für ihn ein Medium sind, mit dem er eben zum Kampf aufrufen kann, zur Revolte, wo er sich mit auflehnen kann.
Wie reiht sich eigentlich dieser Film Ahets Knie in das bisherige Schaffen von Nadav Lapid ein?
Also der Regisseur ist ein Getriebener in dem Film und getrieben ist auch die Hauptfigur in Synonyme. Da geht es ja um einen jungen Israeli, der nach Paris geht, um einen Neuanfang zu machen. Er möchte alles loswerden, nie mehr Israel, also nie mehr Hebräisch sprechen, sein Land hinter sich lassen. Und tatsächlich hat Nadav Lapid in Paris studiert und ihm ist es so ähnlich ergangen. Und man sieht diesen Helden in dem Film immer wieder nackt. Und auch in dem neuen Film entblößt sich der Regisseur in seiner Verzweiflung ja eigentlich immer, zeigt auch seine Verletzungen. Und mit ihm und der Bibliothekarin erleben wir ja auch zwei Haltungen, mit dem Staat Israel umzugehen. Und da kann man sich wieder dran erinnern an das Regiedebüt von Lapid aus dem Jahre 2011. Der Polizist heißt es auf Deutsch. Da in der ersten Dreiviertelstunde lernen wir einen Polizisten kennen, der sich über seine Männlichkeit definiert, der stolz auf seine Arbeit ist. Und im zweiten Teil geht es dann um eine israelische junge Frau, die Terroristin ist. Und der Film hat sowas Kaltes von einer Versuchsanordnung, weil man einfach mitbekommt, in diesem Land gibt es nur entweder oder. Also es gibt keine politische Haltung mehr, die dazu in der Lage ist, Kompromisse zu schließen. Also es gibt nur noch diese radikalen Positionen.
Lass uns noch mal kurz über die formalen Aspekte dieses Kinos reden. Man hat irgendwie so das Gefühl, dieses Kino von Nadav Lapid steht immer unter Strom, eigentlich so wie seine Figuren, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also diese Wut, diese Getriebenheit bestimmen dann auch die rastlose Dynamik des Films. Gleichzeitig könnte man aber auch hier sagen, dass die filmische Form diese Gefühle auffängt, choreografiert. Also der Hauptdarsteller des Films, Avshalom Polak, kommt tatsächlich vom Tanz. Und wie er sich durch die Wüste bewegt, wie seine Wut rauskommt und auch das Rededuell mit der Bibliothekarin, das ist wie ein Körperballett inszeniert. Ja, und in einem Land, das so lange schon seit Jahrzehnten im Ausnahmezustand ist, ist ja nichts mehr voraussehbar. Und genauso ist es mit dem Film. Man ist ständig überrascht, was da als nächstes passiert. Und auch der Held kann sich ja nicht selbst mehr kalkulieren. Er weiß nie, wie er in der nächsten Situation reagieren wird. Und diese immense Spannung überträgt sich auch auf das Publikum und wir fragen uns wirklich, was wird da als nächstes passieren?
Über das Kino von Nadav Lapid habe ich mit Anke Lewicke gesprochen. Lapids neuer Film heißt Ahets Knie und er läuft am Donnerstag bei uns im Kino an.
Top 5.
Filmschaffende lieben die Romane von Patricia Highsmith. Immer wieder sind neue Highsmith-Verfilmungen erschienen, ob von Alfred Hitchcock, Wim Wenders, Claude Chabrol oder Anthony Minghella. In der nächsten Woche kommt ein weiteres Werk hinzu. Bei Amazon Prime Video startet die Highsmith-Verfilmung Deep Water von Adrian Lynn, in den Hauptrollen Ben Affleck und Ana de Armas. Im April kommt dann auch noch eine Doku über das Leben und Werk der Schriftstellerin in die Kinos, der Titel Loving Highsmith. Für Hartwig Tegler ein Anlass, in den Top 5 auf die Highsmith-Verfilmung zu schauen. Und Herr Tegler macht den Anfang bei Alfred Hitchcock.
Lust auf einen Film?
Ideen fliegen mir zu wie Vögel, die ich aus dem Augenwinkel sehe. Mal versuche ich, sie genauer zu betrachten und mal nicht.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Es ist so einfach.
So banal, es liegt so auf der Hand jederzeit, überall, bei allen.
Platz 5. Der Fremde im Zug von Alfred Hitchcock, 1951.
Zwei Männer treffen sich zufällig, so wie wir. Es bestehen keine Beziehungen zwischen ihnen, sie haben sich vorher nie gesehen. Jeder von ihnen hat nun jemanden, den er loswerden will. Also tauschen sie die Morde aus.
Bruno will seinen Vater loswerden. Guy, die Zufallsbekanntschaft im Zug, seine Frau. Letzterer schreckt dann doch zurück, aber er hat den tödlichen Deal schon abgeschlossen. Natürlich, Highsmith und Hitchcock sind sich da einig, lauert das Böse als Dämon im ganz normalen Alltag immer, getrieben von Gier und Hass und Neid. Doch der Fremde im Zug bleibt spannendes moralisches Theater, denn im Gegensatz zu Bruno halten Guys Schuldgefühle und die Angst vor der Strafe seine geheimen Mordgelüste im Zaum. Moral bietet der Unmoral Paroli, hilft auch Frieden zu bewahren.
Platz 4. Nur die Sonne war Zeuge von René Clément, 1960.
Die klassische Highsmith-Figur, bei Clément gespielt von Alain Delon, Tom Ripley. Der streift im Schlepptau des Millionärssohns durch Italien.
Ach, ich mag ihn nicht, deinen Begleiter.
Ripley, aus einfachsten Verhältnissen stammt, giert auf den sozialen Aufstieg, auch wenn er gegenüber Dickie den wohlfeilen Knecht gibt.
Oh, er ist sehr gut zu gebrauchen. Er ist mein Mädchen für alles. Diener, Koch, Buchhalter. Er kann einen Hubschrauber fliegen und fälscht sogar Unterschriften.
Am Ende ermordet Ripley Dickie, nimmt dessen Identität an und kommt so ins ersehnte, luxuriöse Leben hinein. Patricia Highsmith interessierten weniger die Aufklärung eines Mordes, sondern das Panoptikum der seelischen Abgründe ihrer Antihelden. Wie Hitchcock folgt auch René Clément den bösen Schattenspielen der Schriftstellerin.
Platz 3. Die zwei Gesichter des Januars von Hossein Amini, 2014.
Rydell, US-Amerikaner, betrügerischer Fremdenführer in Griechenland. Sein ungeliebter Vater und seine tragische Jugendliebe geistern in ihm immer noch herum. Klar, dass es blutige Folgen haben wird, wenn Rydell auf Chester und dessen Frau Colette trifft. Alles hat ein helles und ein dunkles Gesicht. Auch die Ruinen, meint Chester, der seinerseits auf der Flucht ist.
Die alten Griechen waren Meister der Täuschung. Auch wenn das Fundament des Parthenon mit bloßem Auge gerade wirkt, ist es in Wahrheit schief.
Zwei Betrüger und eine schöne Frau. Trio Infernal. In der mediterranen Sonne, die Grenzen zwischen Licht und Schatten umso greller erscheinen lässt. Film noir, in dem sich Viggo Mortensen und Oscar Isaac ein mörderisches Duell liefern, in dem es immer um die Frage geht, wer hält es am längsten aus, nicht geliebt zu werden. Aus solchem psychoemotionalen Bodensatz erwächst bei Patricia Highsmiths Figuren gern das Böse, auch das Monströse.
Platz 2. Carol von Todd Haynes, 2015.
Ein Film, ein magischer. Überblicke nicht über Mord, nicht über Totschlag, sondern über die Liebe, teilweise basierend auf Patricia Highsmith Autobiografie. 1952, die ältere verheiratete Mutter Carol, die junge Verkäuferin Therese. Erste Begegnung im Kaufhaus.
Wenn Sie mich mal besuchen wollen, Sie sind jederzeit willkommen. Zumindest ist es landschaftlich ganz hübsch dort, wo ich wohne. Hätten Sie Lust, mich am Sonntag zu besuchen?
Ja.
Was für ein sonderbares Mädchen Sie sind.
Wieso?
Wie von einem anderen Stern.
Cate Blanchett und Rooney Mara. Liebe zwischen zwei Frauen. Sie zeigt sich über Blicke. Todd Haynes weiß, wie er deren Energie einfangen kann.
Platz 1. A Kind of Murder von Andy Goddard, 2016.
Walter, erfolgreicher Architekt, schreibt nachts im Keller Krimis. Schönes Bild für gehörige Abgründe. Walter fantasiert auf der Schreibmaschine, wie er Claire, seine Frau, umbringt.
3, 4, 5 Mal.
Buchhändler Kimmel hingegen soll seine Gattin wirklich getötet haben, hat aber ein wasserdichtes Alibi. Die Aura des vorgeblichen Mörders zieht ihn an. Dann ist Walters Claire tatsächlich tot. Walter, Jedermann, Kleinbürger, hinter dessen Fassade vieles lauert.
Ich wollte sehen, wie ein Mann wirkt, der seine Frau ermordet hat. Das hat mich fasziniert.
Wir sehen das Psychogramm eines Mannes, der sich in den Fallstricken einer von ihm erzeugten Realität verstrickt. Im Gegensatz zum klassischen Ripley ist diese Highsmith-Figur dem nicht gewachsen. So geht Walter nun unter, da auf der dunklen Seite. Für ein Happy End ist im Kosmos von Patricia Highsmith kein Platz.
Die besten Patricia Highsmith-Verfilmungen in der Top-5-Kolumne von Hartwig Tegler. Nachhören können Sie die, wie Vollbild, überhaupt überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Susanne Burg.